Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Keine heiße Luft, dem Podcast mit Tiefgang. Wir haben immer spannende Interviewgäste, spannende Themen und wollen ja über die tiefen Fragen des Lebens tiefe Gespräche führen. Und dafür habe ich heute wieder einen spannenden Interviewgast. Heute habe ich Veronika Schmidt im Interview. Sie ist klinische Sexologin, systemische Beraterin und Diplom-Sozialpädagogin und seit 30 Jahren berät sie Erwachsene, Jugendliche und Kinder. Sie ist Bestseller-Autorin, unter anderem die beiden Bücher Liebeslust und Alltagslust hat sie geschrieben und heute reden wir über nichts weniger Spannendes als Sex. Ja, dann herzlich willkommen Veronika Schmidt hier im Interview heute. Veronika ist Sozialpädagogin, studierte Sozialpädagogin, systemische Paar- und Familientherapeutin oder Beraterin sowie Sexologin mit eigener Praxis, ist verheiratet, hat 4 Kinder und wie wir gleich hören werden, hat einen leichten Schweizer Akzent. Herzlich willkommen, Veronika.
Ja, hallo, Tobias.
Ja, schön, dass du heute mit dabei bist hier im Interview. Keine heiße Luft und wir haben heute ein heißes Thema, glaube ich. Vielleicht auch das ein oder andere heiße Eisen, was wir, glaube ich, uns trauen. Also so schätze ich uns beide ein, auch heute anzusprechen. Und als erstes möchten wir natürlich den Hörern mal so ein bisschen helfen, sie mal ein bisschen reinnehmen, wer Veronika Schmidt eigentlich ist. Veronika Schmidt aus Schaffhausen. Vielleicht fangen wir mal so ein bisschen an. Die junge Veronika, so als Kind, als Jugendliche, was ging da so ab in deinem Leben?
Ja, also ich bin in eine Familie hineingeboren mit 4 Kindern. Ich bin eine der Jüngsten, das heißt, wir sind zu zweit. Ich habe noch eine Zwillingsschwester. Oh. Und ich denke, wir sind einfach aufgewachsen, aber das war in den 60er Jahren natürlich auch total anders als heute. Also ich trug noch Schürze in die Schule. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, und ich bin in eine fromme Familie hineingeboren. Da war vor allem die sehr fromme Großmutter prägend. Mhm. Und dann natürlich auch meine frommen Eltern. Und das hat sicher unser Familienleben sehr geprägt. Meine Eltern waren sowohl in der Landeskirche Sonntagsschullehrer als auch war bei uns zu Hause dann so, dass die Zusammenkunft der Freikirche, so in der Schweiz sagt man das Stündli, also sagt man heute auch nicht mehr, aber also ich war so ein richtiges Stündlerkind. Und später war ich dann auch aktiv in der Jungschar, war Jungscharleiterin jahrelang. Und daraus ist auch mein Wunsch entstanden, Sozialpädagogin zu werden. Also was mit Kindern zu tun. Mhm. Und so bin ich dann so in diesen auch Berufsweg, der sich dann daraus weiterentwickelt hat, so reingekommen. Mhm.
Du sagst, damals in den 60er Jahren, da war das alles noch ein bisschen anders. War das auch anders, sage ich mal, wenn du so den Vergleich hast zu heute, in so einer Kirche, in so einer Gemeinde zu sein? Was war so der Unterschied? Also ich habe schon rausgehört, ihr wartet anscheinend sehr aktiv, sehr eingebunden. Das hat man vielleicht heute nicht mehr so. Gibt es da noch andere Dinge, wo du sagst, so, ja, das war damals schon anders irgendwie?
Also ich glaube, auch die Gesellschaft war ja sehr anders. Also wir hatten in der Schweiz noch nicht mal das Frauenstimmrecht zu dieser Zeit. Das ist ja sowieso so ein Phänomen, dass wir erst Anfang der 70er Jahre dieses Frauenstimmrecht erhalten haben. Und es war so, ich würde mal sagen, so eine beschauliche, konservative Lebenswelt, Wobei ich das auch, also das war nicht einfach die ideale Lebenswelt. Also ich will das überhaupt nicht verklären. Eben da, also ich bin in einem Dorf aufgewachsen, einem kleinen Dorf. Ich weiß noch so die Dramen, wenn Menschen unverheiratet zusammengelebt haben. Das war eigentlich gesetzlich sogar verboten damals. Also ich glaube, das sind Dinge, die kann man sich, wenn man in die heutige Welt hineingeboren ist, gar nicht mehr vorstellen, wie das wirklich war.
Ja, und doch ist eigentlich noch gar nicht so lange her. Ne? Also wie gesagt, Frauenstimmrecht in den 70ern, dann stand es unter Strafe oder gesetzlich war es verboten, unverheiratet zusammen. Also kann man sich heute gar nicht vorstellen, aber es ist ja eigentlich wirklich noch gar nicht so lange her.
Genau.
Ne? Also schon spannend.
Und ich meine, da passt natürlich auch hinein, damals war Sexualität einfach gar kein Thema. Also, sagen wir mal, Aufklärung kein Thema. Weder in der Schule noch zu Hause. Und auch da hat sich natürlich extrem viel verändert. Und ab dem Zeitpunkt, wo unsere Welt digitalisiert wurde, war das natürlich dann eine absolute neue Welt, die, sagen wir mal, in meiner Jugend unvorstellbar war und heute ist es unvorstellbar, wie meine Jugend war.
Mhm. Okay. Und du hast ja schon so ein bisschen aufgezeigt, dass du nachher in diesen sozialpädagogischen Beruf reingekommen bist. Was waren so deine Themen so als Jugendliche? Was hat dich so interessiert, dass du dann später das vielleicht sogar zum Beruf gemacht hast?
Also ich glaube, was mich schon sehr bewegt hat, ist Menschen in ihrer Entwicklung gut zu begleiten. Also zu sehen, ich meine, das habe ich dann als Jungschulleiterin auch schon sehr jung gesehen, dass da nicht alles gut läuft in Familien, dass da Kinder geschlagen werden oder vernachlässigt werden und das alles auch unter dem Deckmantel Frömmigkeit und irgendwie war es schon mein Anliegen, das Beste aus einem Leben helfen herauszuholen.
Mhm. Also durchaus ein christlicher Ansatz.
Ja, natürlich. Mhm. Ich habe auch eine christliche Sozialpädagogenausbildung gemacht, habe da auch meinen Mann kennengelernt. Und ich glaube, das ist unser gemeinsames Anliegen, das war all die Jahrzehnte, wir sind jetzt über 40 Jahre verheiratet, war wirklich Menschen fördern, Menschen begleiten, Menschen unterstützen und irgendwie das, was in ihnen steckt, zu fördern.
Mhm. Du hast schon so ein bisschen angesprochen, es ist ja eher aus einem heraus entstanden, aus vielleicht einem Missstand oder Missstände, die du beobachtet hast, wo du gesagt hast, okay, nicht alle führen ein gutes Leben sozusagen. Es gibt Menschen, denen es in irgendeiner Form nicht so gut geht. Hast du da so Beispiele, die dir noch so aufploppen in deiner Jugend, wo du sagst, so, das fand ich damals alles gar nicht gut?
Also es war nicht nur so quasi eine negativ begründete Motivation. Ich glaube, das war schon auch irgendwo das Jesus-gemäße Menschenbild. Also ich meine, er ist für mich auch, also ich denke, diese Szene, wo Jesus die Kinder verteidigt gegenüber den Ansprüchen der Erwachsenen, dass die jetzt verschwinden sollen und ruhig sein. Und ich glaube, das sind alles so Szenen, die haben mich sehr angesprochen. Oder was mich auch immer angesprochen hat, ist der, das ist ein bisschen meine Persönlichkeit, die da den Ausschlag gibt, so die Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit in der Welt. Also das waren alles so Beweggründe. Eben, und für mich war Sozialpädagogin schon ein Beruf, der es möglich macht, sich für Gerechtigkeit einzusetzen, für gute Lebensbedingungen einzusetzen. Manchmal denke ich, ich hätte auch Anwältin werden können. Also das war so.
Ja.
Das war so meine Triebfeder und das war auch die Triebfeder, dann auch mich schon sehr früh mit dem Thema Geschlechtergerechtigkeit beziehungsweise ja den feministischen Frauenthemen und die Bücher, die ich gelesen habe, mit all dem auseinanderzusetzen. Da war ich eigentlich schon früh damit beschäftigt und ich war auch schon in der Jungschar-Zeit so ein bisschen eine Rebellin, eben die so die Themen angesprochen hat, die andere lieber nicht angesprochen hat.
Zum Beispiel?
Ja, ebenso. Und die Unterschiede in der Rollen, in den männlichen und weiblichen Rollenvorstellungen, natürlich auch explizit in dieser christlichen Lebenswelt.
Okay.
Also so aufbegehren und sagen, wir haben genauso viel zu sagen wie Männer und es ist ungerecht, nur Frauen dafür zu kritisieren, wie sie sich kleiden, aber Männer nicht zu kritisieren, wie sie sich verhalten und einfach so, ja, das hat mich schon sehr, sehr früh, all diese Dinge haben mich beschäftigt.
Aber das fanden in deiner Jugend wahrscheinlich die männlichen Kollegen ringsherum nicht so gut.
Die einen schon. Und die, also ich meine, das war dann in meiner Teenagerzeit, da war dann Ende 70er, Anfang 80er Jahre und wir hatten in der Schweiz war das die Zeit der Jugendunruhen, also das war aber auch die Zeit der offenen Drogenszene und das heißt, da war schon ein extremer Wandel im Gang gesellschaftlich und diese Themen schwappen natürlich immer in der Gemeinde über und so gesehen, das hat schon in diese Zeit gepasst und da war den Männern dann schon langsam klar, dass sie sich vielleicht auch auf gewisse Diskussionen einlassen müssen.
Okay. Ja, stelle ich mir spannend vor, halt genau zu dieser Zeit halt auch damals. Und ja, wenn du sagst, du warst so eine kleine Rebellin, das war ja vielleicht auch nicht immer einfach dann. Aber vielleicht nochmal so ein bisschen zurück. Also wenn jemand so jugendlich ist, so 12, 13, 14, 15, hast du da wirklich schon entschieden, ja, ich gehe so in diese Richtung Sozialpädagogik oder wolltest du vielleicht irgendwie erstmal was anderes werden?
Nein, also vielleicht nicht mit 13, aber wenn es dann um die Berufswahl ging, das waren so 14, 15. Ich bin dann auch in die Berufsberatung gegangen und das war mir dann sehr schnell klar, ich möchte diesen Beruf und den konnte man erst mit 20 beginnen. Und dann habe ich mich ganz pragmatisch entschieden, kaufmännische Ausbildung zu machen als Grundlage. Und das habe ich nie bereut, mein ganzes Leben nicht, weil ich war die, die dann problemlos alle Arbeiten für die Ausbildung im Zehnfingersystem runterhacken konnte. Und
das kann ich bis heute nicht.
Ja. Und als selbstständige Geschäftsfrau heute, ich kann meine Finanzen selbst regeln, ich kann meine Steuern selbst einreichen. Eben, also diese kaufmännische Grundausbildung, für die war ich extrem froh, auch die Bücher zu schreiben, also mir das Computerwissen anzueignen. Das war für mich alles so eine logische Folge von dieser kaufmännischen Ausbildung.
Und in dieser Zeit, in deiner Jugend, weil das würde mich natürlich jetzt auch interessieren, du hast gesagt, man hat nicht aufgeklärt oder so. Wie war das bei dir persönlich? Also hast du, wann waren so deine Berührungspunkte, möchte ich jetzt gar nicht so sagen, aber wann war so dieses Thema für dich da, wo du sagst so, das finde ich jetzt interessant, mindestens interessant und da möchte ich etwas wissen über das Thema Sexualität.
Ja, also wir haben in der Familie gab es so ein kleines Aufklärungsbüchlein, ein christliches, das wurde uns dann so quasi wortlos in die Hand gedrückt.
Also nicht, wir reden jetzt mit dir mal darüber, liebe Veronika, sondern hier hast du ein Buch.
Überhaupt nicht. Okay. Ja, hier, also ein Buch ist schon übertrieben, es war nur ein Büchlein. Aber wir waren natürlich zu viert und die Älteste war eine Schwester und wir waren drei Schwestern. Und wir haben uns dann so quasi gegenseitig aufgeklärt. Mhm. Und natürlich war das auch schon die Zeit von Bravo und das durften wir selbstverständlich nicht haben. Aber da gab es natürlich das Zeitungssammeln. Ich weiß nicht, ob man das in Deutschland kennt, dass die Schule sammelt das Altpapier ein und da haben wir selbstverständlich dann die Bravos und auch die Sexhefte in einer stillen Ecke uns dann trotzdem angeschaut. Und da gab es natürlich auch Gleichaltrige. Also ich meine, das ist ja auch heute noch ein wichtiger Aspekt. Also die Peer Group, die sich gegenseitig aufklärt, das ist auch heute so. Mhm. Und dann habe ich dann schon so immer wieder nach Büchern auch Ausschau gehalten, wo ich die dann in die Hand bekam und ich habe eigentlich viele, viele Bücher gesucht und gelesen und mir so das Wissen selbst angeeignet. Und natürlich war es dann auch wichtig, als in der Jugendgruppe, und da war ich auch schon in den Seelsorgeteams bei so Jugendanlässen oder dann später auch in der Sozialpädagogenausbildung, mich in diesem Thema wirklich schlau zu machen, weil mit denen Themen ist man sofort konfrontiert, wenn man mit Menschen über ihr Leben spricht.
Okay. Du meinst jetzt auch so in diese Jugendgruppe und so weiter dann? Auch,
ja, genau. Mh,
okay, ja. War das etwas für dich jetzt, wahrscheinlich gibt es da auch Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen, war das für dich etwas, wo du sagst, so okay, jetzt habe ich mir dieses Heftchen angeguckt, habe vielleicht mal mit Freunden drüber geredet, mache ich einen Haken dran oder war da vielleicht auch schon so eine gewisse Faszination dann für das Thema Sexualität in der Jugend da?
Ja, das war schon da. Ich meine, ich würde sagen, alle Menschenthemen haben mich sehr fasziniert und Sexualität ist natürlich ein omnipräsentes Thema, wenn man sich mal mit dem Menschsein überhaupt auseinandersetzt. Heute weiß ich natürlich auch, ich habe jetzt doch schon einige Persönlichkeitstests für mich gemacht. Eben, das gehört auch ein bisschen zu mir, so diese Wissbegier oder die Neugier, die Ideen sammeln, all diese, also das, in meinem Kopf ist ständig irgendwas am Recherchieren oder Überdenken oder ich glaube, das ist auch ein Persönlichkeitsmerkmal. Und das war halt für mich dann auch so vielleicht gepaart mit diesem Gerechtigkeitsempfinden, eben zu sehen, da gibt's ein Thema. Das ist ethisch, moralisch, sagen wir mal, stur besetzt, was man da zu denken hat und wie man zu handeln hat. Und dann zu sehen, dass es eine riesige Diskrepanz gibt zwischen Anforderung und Realität. Und eben auch eine wahnsinnige Wissenslücke, die nicht gefüllt wird. Mhm. Und dass man Menschen eigentlich mit diesem Thema so allein lässt. Und diese große Sprachlosigkeit und diese Dinge motivieren mich halt dann so.
Ja, so nach dem Motto, warum beschäftigt sich da keiner mit? Man kann sich doch mal schlau machen. Und es gibt doch das Wissen irgendwo. Und warum wird das so unter den Tisch gekehrt? Warum beschäftigt sich keiner damit? Und man könnte, verstehe ich total. Also, dass du da etwas entdeckt hast, wo du sagst, es gibt vielleicht viele Fragezeichen. Also gerade zum Thema Sexualität gibt es, glaube ich, unheimlich viele Fragezeichen. Ja. Aber auf der anderen Seite hast du gemerkt, Moment mal, es gibt auch Antworten dafür.
Ganz genau.
Okay.
Ganz genau.
Ja, spannend. Dann hast du, sage ich mal, Sozialpädagogik studiert mit 20, hast du gesagt, irgendwie? Durfte ja, man das erste,
20 genau. habe ich mhm. begonnen, mhm. genau.
Wie sah dann dein Berufsweg aus mit dem Studium im Rücken? Was waren dann so deine ersten Schritte mhm. in diesem Beruf?
Genau, also ich habe ja schon gesagt, ich habe in der Ausbildung meinen Mann kennengelernt und mhm. wir haben dann auch während der Ausbildung geheiratet. Ich war 22 und er 24 Jahre alt. Das ist was man sich heute ja auch fast nicht mehr vorstellen kann, so jung zu heiraten. Und das haben aber damals eigentlich alle gläubigen Menschen getan. Mhm. Und wir sind dann, wir haben dann in der Stiftung, die heißt Gott hilft, die kennt mhm. man in der Schweiz, mhm. Haben wir eine sozialpädagogische Familie übernommen. Also das heißt, das Konzept war, wir waren da angestellt von der Stiftung und wir lebten im Haus zusammen mit den Pflegekindern ohne eigenen Wohnraum noch daneben oder also okay. Einfach so großfamilienmäßig.
Okay, also ihr habt dann und sozusagen Pflegekinder zugeteilt bekommen, die dann
ja
okay.
genau.
Wie viele waren das denn so?
Also wir hatten über all die Jahre waren immer vier Pflegekinder und da sind dann unsere vier Kinder da hineingeboren.
Okay.
Also das Jüngste war drei, beziehungsweise das Älteste. Unser Ältester war 3 Wochen alt, als wir diese Arbeit begonnen haben. Und das haben wir dann 13 Jahre gemacht. Also Kinder großgezogen, mhm. zusammen mit unseren Kindern. Das war eine wahnsinnig strenge Zeit. Heute denke ich, wir waren wahnsinnig jung für diese Aufgabe. Aber es war auch eine sehr schöne Zeit, weil wir zusammen als Paar ja dann auch unsere eigenen Kinder gemeinsam betreuen konnten. Also die hatten mhm. eigentlich in ihren ersten Lebensjahren immer beide Elternteile zu Hause erlebt. Mhm.
Ja, aber ich stelle mir das unheimlich schwer vor, weil ich kenne diese Situation nicht, aber du hast ja mhm. dann Kinder, die nicht deine eigenen sind.
Genau.
Und bist dann, du hast gesagt, du hast keine eigenen Rückzugsräume gehabt, du bist also wirklich wie eine Familie sozusagen ja. mit denen zusammengewohnt. Das war ja wahrscheinlich auch nicht immer so leicht dann, oder?
Nein, natürlich nicht. Es war schon herausfordernd. Es war auch, wir hatten auch keine 5-Tage-Tageswoche. Wir hatten alle 14 Tage ein freies Wochenende. Wenn die Kinder einen oder beide Elternteile abwechselnd zu Hause besuchten, und es war natürlich auch sehr viel Arbeit. Also ich habe gelernt, einen Haushalt zu schmeißen. Und das kommt mir natürlich auch heute immer noch zugute, dass ich irgendwie so ein bisschen strukturiert nicht allzu viel Zeit aufwende, um mein Leben in Ordnung zu halten. Der weitere Vorteil war, mein Mann musste genauso Hausarbeit erledigen wie ich und deshalb tut es auch heute immer noch. Also
okay, also er bringt immer noch den Müll runter und ja.
Ja, das ist das Mindeste. Weg, ja. Ja, nein, er also seit ich begonnen habe, Bücher zu schreiben, ist eigentlich er zuständig für Einkauf und Kochen, außer mhm. wenn wir vielleicht mal Gäste haben. Koche ich dann vielleicht schon mal, aber auch da wechseln wir ab. Und also er übernimmt sehr viel im Haushalt. Mhm. Aber ich auch. Wir haben es
ja, okay.
gut aufgeteilt.
Ja. Interessant.
Ja, ja, es war eine strenge Zeit. Ja. Es war wirklich, es gab Zeiten, da hatten wir 4 Kleinkinder in den Windeln. Und da denke ich manchmal, ich weiß eigentlich nicht mehr, wie
ihr das geschafft habt, ist. Ja.
Ja, wie wir das geschafft haben.
Ja, aber es hat ja mit Sicherheit, sage ich mal, etwas mit euch gemacht, wovon ihr heute noch profitiert, wie du das sagst.
Auf jeden Fall.
Du hast sehr viel gelernt. Du hast vorhin auch gesagt, dein Thema ist ja auch ein Menschenthema. Das heißt, du hast ja viel mit Menschen zu tun gehabt. Wie viele Pflegekinder habt ihr da so im Laufe der Zeit insgesamt gehabt? Weißt du das noch?
Ja, wir waren eigentlich recht privilegiert. Wir hatten gar nicht so viele. Mhm. Also wir hatten zu Beginn zwei Teenager, die dann im Laufe der Zeit und die Familie verlassen haben. Und dann haben wir parallel dazu vier kleinere Kinder aufgenommen, alles Mädchen, zweimal zwei Schwestern. Und die blieben uns dann tatsächlich über alle die Jahre. Also wir hatten eine sehr konstante Pflegefamilie-Situation, was eher so im professionellen Setting außergewöhnlich ist. Aha,
okay.
Ja.
Ja, also im Prinzip das, dann die meiste Zeit acht Kinder dann zu Hause.
Ja, wow. Genau.
Krass.
Genau.
Ja, interessant. Also das formt einen ganz bestimmt und den Kontakt habt ihr immer noch zu den Kindern auch, oder?
Ja, nicht mit allen, aber mit den meisten.
Ja,
also mit drei von vier haben wir immer noch Kontakt. Aber die haben selbst auch schon, die sind gegen 50, haben auch schon erwachsene Kinder. Mein ältester Sohn ist wird jetzt 40 dieses Jahr, die jüngste Tochter 33, also wir haben sechs Enkelkinder von unseren eigenen Kindern. Also da eben, das ist alles dann doch schon ein paar Jahrzehnte her.
Krass, ja. Und das Thema Sexualität, wie bist du da jetzt explizit drauf gekommen, dass du gesagt hast, so, dass, da gehe ich noch mal ein bisschen tiefer rein und beschäftige mich noch mal eher mit diesem Thema dann?
Also nach dieser Großfamilienzeit hatte ich wirklich das Bedürfnis, nochmals eine Ausbildung zu machen. Und mein Mann ist danach so in die Richtung auf der Berufsschiene geblieben und hat den Sozialmanager gemacht und hat all die Jahre jetzt eine Stiftung geleitet mit entsprechenden Großfamilien. Und ich wollte wirklich in die Beratung, weil das war doch parallel, war das immer so präsent in meinem Leben. Also ich habe auch verschiedene Seelsorgeausbildungen gemacht und war immer auch ehrenamtlich in Seelsorgearbeit tätig. Und ich wollte tatsächlich eine Ausbildung, die mich auch befähigt, das zu meinem Beruf zu machen. Und ich habe dann die systemische Ausbildung gemacht, also Paar- und Familientherapie, und hatte schon 10 Jahre meine Praxis und in dieser Zeit hat sich dann doch schon sehr viel verändert. Also ich würde mal sagen, sowohl säkular wie auch in der christlichen Lebenswelt wurde dieses Thema dann schon präsenter. Gab es entsprechende Ausbildungen und ich habe mich dann entschieden, noch eine Ausbildung zur klinischen Sexologin in Angriff zu nehmen. Das waren dann verschiedene Ausbildungslevel, also schlussendlich ist das auch über 6 Jahre, habe ich mich da zur klinischen Sexologin ausgebildet. Einfach parallel zu meiner Praxis, weil halt ich hatte sehr viel Paarberatung oder ich hatte auch viel Erziehungsberatung. Mein Mann und ich haben jahrelang auch Erziehungskurse gegeben. Und da ist das Thema Sexualität wirklich ein sehr präsentes Thema, sowohl in der Kindererziehung wie auch dann im Paarleben. Und ich glaube, es gibt keine Konflikte im Paarleben, die nicht indirekt mit Sexualität zu tun haben. Also entweder ist es eine sexuelle Fragestellung, die das Paarleben beeinträchtigt, oder es ist das Paarleben, das dann schlussendlich sich auch auf die Sexualität auswirkt. Und die Unzufriedenheit mit dem Paarsexleben, das ist eigentlich ein Dauerthema, wenn man Paarberatung macht.
Okay, ist das dann Ursache oder ist das dann das Ergebnis irgendwie, dass diese Unzufriedenheit über die Sexualität in Paarbeziehungen da ist?
Also es kann sowohl als auch sein. Okay. Ja. Mhm.
Ja, ich glaube auch, dass das ein Thema ist, kann ich mir super vorstellen, wie dein Weg so gelaufen ist, dass du dann so langsam dort reingekommen bist, um festzustellen, das ist ein Knackpunkt in vielen Beziehungen und wahrscheinlich auch ein Hebel, wo man Menschen helfen kann. Weil das ist ja das, wo du sagst, ich möchte Menschen helfen. Das ist für mich ist, wie hast du gesagt, Sexualität ist ein Menschenthema. Und du hast Paarberatung gemacht und hast irgendwann festgestellt, so, naja, eigentlich kommen wir relativ häufig auf das Thema Sexualität, dass dort Paare, Menschen irgendwie Probleme haben. Und das muss ja nicht so sein. Und dann hast du diese Ausbildung gemacht und hast dann angefangen, über dieses Thema zu sprechen und auch über dieses Thema zu schreiben. Gab es in der Ausbildung für dich so vielleicht 1, 2 Aha-Erlebnisse, wo du gesagt hast, also das habe ich ja früher ganz anders gesehen, aber das wusste ich gar nicht. Ich meine, du wusstest ja schon viel, weil du gesagt hast, du bist sehr wissensbegierig, aber gab es da noch mal etwas, wo du sagst, so, das hat mir noch mal so einen anderen Blick vielleicht auch auf das Thema Sexualität gebracht?
Also was mir meine Ausbildung, die ich gemacht habe, dass dieses Konzept heißt sexokorporell, was mich einfach die Logik hinter diesem Konzept, die hat mich eigentlich von der ersten Stunde an, als ich in dieser Ausbildung saß, überzeugt. Also die und ohne es am Anfang gewusst zu haben, habe ich gedacht, dieses Konzept passt perfekt ins biblische Menschenbild.
Okay.
Und habe dann später herausgefunden, dass dieses Konzept auch von einem ehemaligen katholischen Priester stammt. Also Jean-Yves Desjardins, der das entwickelt hat, der war ein Kanadier. Der war früher Priester in der katholischen Kirche, hätte da Karriere machen können, war da schon auf dem Weg und war aber auch schon Dozent an der Hochschule, weiß, also sowohl Musik wie auch irgendein philosophisches Menschenthema. Und der hat im Auftrag dieser Universität einen Lehrgang zu Sexualität entwickelt, weil, also interessanterweise war das ganz, ganz lange ja nie ein eigenständiger Hochschulfachbereich. Der war immer irgendwo angehängt, entweder an der Medizin oder an der Psychologie oder und immer nie wirklich so vertieft. Und er hat das eigentlich so in Kanada entwickelt und ist dann auch ausgetreten als Priester und hat eine ehemalige Nonne geheiratet.
Sehr, sehr schöne Geschichte, ja.
Genau, das ist auch eine schöne Geschichte. Und da habe ich dann wie gedacht, okay, das spürt man, dass dahinter eigentlich dieses christliche, biblische Menschenbild steht, uns eigentlich so ohne Vorbehalte in eine christliche Denk- und Lebensweise hineinpasst, dieses
Kannst du vielleicht so 1, 2 Grundsätze dieser, ich habe das Wort jetzt nicht so genau mitbekommen,
sexokorporell.
Sexokorporell. Was ist da so die Grundidee dahinter? Kannst du es vielleicht ganz kurz beschreiben?
Ich glaube, die Grundidee ist, dass Sexualität quasi die Grundlage überhaupt vom menschlichen Wesen ist, also sowohl biologisch wie Geist, Emotionen, also so diese körperliche, geistige Einheit, die so unmittelbar zusammenspielt und eben auch beeinflusst werden kann.
Also, dass das zusammengehört, weil ich sag mal, im theologischen Sinn spricht man ja oft vom das Fleisch und der Geist, ne? Fleisch ist schwach so weiter. Und man trennt das ja ganz stark voneinander. Ne?
Genau. Und das ist, dieses Konzept ist ein verbindendes Konzept, oder? Das sagt, alles spielt zusammen. Also, und ich, so als Sexualtherapeutin würde ich sagen, ne, man sagt, das wichtigste Sexualorgan ist der Kopf. Also das heißt, der Kopf und was ich weiß oder nicht weiß, alle Mythen und Ideologien und Idealisierungen und was alles mir gesagt wurde zu Sexualität und ich für wahr halte, das bestimmt eigentlich darüber, was im Sex möglich ist. Was mir als Person im Sex möglich ist. Und jetzt setzt das therapeutisch dann auch da an, dass man sagt, und was im Kopf passiert, passiert im Körper. Das heißt, wenn ich denke, wenn ich negativ über Sexualität denke, weil ich vielleicht entsprechend geprägt bin, dann ist es mir eigentlich nicht möglich, Sex zu genießen, sondern mein Körper verschließt sich eigentlich. Das heißt, und verschließen heißt, kommt in eine Muskelspannung, die mir eigentlich Genuss verunmöglicht oder beeinträchtigt mein Nervensystem so, dass ich sowohl im Kopf als auch im Körper auf Abwehr gehe, statt auf mich darauf einlassen, loslassen, empfangen können oder geben können. Und also dass das und letztendlich auch damit zusammenhängt, wie kann sich denn mein sexuelles Selbst positiv entwickeln, indem ich eben, sagen wir mal, meine Kognitionen und mein Umgang mit meinem Körper beeinflusse oder, sagen wir mal, bei Kindern auch präge. Also dass ich habe es eigentlich in der Hand, ob sich mein Kind ein positives Bild von Sexualität bekommt und entwickelt oder eben ein negatives, beschämendes Bild von Sexualität. Und ich würde mal sagen, in der christlichen Lebenswelt haben wir mindestens die letzten Generationen, heute ändert das zum Glück ein bisschen, war das alles sehr mit Beschämung und Scham und sich schuldig fühlen und sich ablehnen und den Körper ablehnen. Eigentlich war das sehr geprägt.
Ja, verstehe ich total. Boah, da kommen mir gleich 1000 Fragen. Also die Frage ist natürlich immer, warum ist das so? Ne? Da könnte man natürlich ganz viel drüber sprechen. Warum ist das so ein beschämtes Thema? Warum ist das so mit ganz viel Scham behaftet? Welche Rolle spielen die Kirchen? Da könnte man natürlich wahrscheinlich auch ganz viel drüber reden, dass es ja auch als ein Machtmittel ja auch immer benutzt wurde. Das Thema Sexualität hat immer auch etwas mit Macht zu tun über andere Menschen. Ne? Würdest du das auch sagen?
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also eine Motivation, weshalb ich endlich gleich geschrieben habe, dieses Buch zur Gleichstellung der Geschlechter, das war eigentlich nicht, mein Hauptmotiv war nicht jetzt einfach ein Buch zur Gleichstellung zu schreiben, sondern mein Hauptmotiv war aufzuzeigen, weshalb es so schwer ist, in Religionen generell, aber natürlich jetzt auch in der christlichen Religion, diese Gleichstellung hinzubekommen, weil dieses dämonisierte Frauenbild und daher dann auch das dämonisierte Bild von Sexualität eigentlich zu zu der Grundausstattung des christlichen Lebens gehört, weil das ist von Anfang an geprägt durch Bibelauslegung, durch die Kirchenväter, durch immer wieder Bestätigen all dieser Sichtweisen, dieser negativen Sichtweise auf Frau und Sexualität. Und deshalb schreibe ich auch viel über Sexualität in diesem Buch Endlich gleich. Mehr aus der geschichtlichen Perspektive, woher denn diese Leibfeindlichkeit und diese Frauenfeindlichkeit kommt.
Frauenfeindlichkeit im Sinne von, dass die Frau praktisch die Verführerin ist und dass das ja schon, dieses Verführen könnte ja dann auch schon fast teuflisch sein, wenn ich es mal so sage.
Genau, also fast ist noch gelinde gesagt. Also ich meine, wenn du in die Literatur der Kirchengeschichte eingehst, dann ist das ganz klar, die Frau ist die Hure und die Hexe und das wurde wieder und wieder bestätigt und
ja. Die und Frau, die du mir gabst, ne, so dieses Bild auch von der Geschichte von Eva.
Genau, und dann auch daraus so die Annahme, die Frau muss domestiziert werden oder die muss man eingrenzen, die muss man in ihre Schranken weisen, eben die muss sich unterordnen, der Mann muss das in Schach behalten und den Überblick behalten und die Macht in Händen halten. Ich glaube, das prägt die alle Religionen. Das jetzt ist natürlich auch das Patriarchat.
Das Patriarchat, genau, das ist ja, sage ich mal, gesellschaftlich größtenteils überwunden ist, zumindest in unserer westlichen Welt. Im christlichen Kontext vielleicht noch nicht ganz. Jetzt hast du, der Titel dieses Buches heißt Endlich gleich. Jetzt könnte man ja sagen, aber was will denn die Veronika da sagen? Also ich meine, Mann und Frau sind doch gleich. Also wo ist denn das Problem? Wir leben doch im 21. Jahrhundert.
Ja, also ich meine, die Gesetze in der westlichen Welt, die sagen das. Das brauchte aber natürlich viel, viel Energie und Einsatz von Frauengenerationen vor uns. Und es gibt immer noch diese Bücher, die aufzeigen, dass das in der Realität eben dann nicht so einfach ist und Frauen, sage ich mal, nicht ernst nehmen, also oder Frauen sexuell anzugreifen, das wäre jetzt auch ein weites Spektrum, darüber zu sprechen, aber einfach dieser Alltagssexismus und dass das halt überhaupt nicht ausgerottet ist. Und auch würde ich meinen, eben in der Kirche und in der Gemeinde sehr subtil und auch ein bisschen harmlos daherkommt, aber eigentlich überhaupt nicht harmlos ist, wenn man dann genau schaut, was hat denn das für Auswirkungen?
Hast du da ein paar Beispiele, was so harmlos erstmal wirken könnte, aber eigentlich?
Also ich meine, das ist ein Beispiel, das kennt man aus der Wirtschaft, aber das kennt man auch aus der Gemeinde. Also sagen wir mal, dass man Ideen von Frauen eher abschlägt und Ideen von Männern eher zustimmt. Bis dahin, dass man die Ideen von Frauen eher abschlägt, aber sie dann plötzlich als Mann selbst wieder als seine eigene Idee präsentiert. Also, oder eben auch so, ich würde halt sagen, es ist auch schon ein Handicap, dass Frauen nicht ermutigt werden in eine verantwortungsvolle Selbstständigkeit hineinzukommen. Also dazu muss man Frauen ermutigen. Ich habe zum Beispiel immer wieder gehört, in den letzten 10 Jahren, ja, wir wollen ja Frauen in Leitungsverantwortung, aber die Frauen wollen ja gar nicht.
Oder die können also, es nicht.
Die können es nicht, die wollen nicht. Ja. Also wir fragen sie an und dann sagen sie uns ab. Und das tönt dann natürlich auch schon wieder vorwurfsvoll. Eben die Frauen wissen nicht, was sie wollen. Und aber dabei völlig außer Acht lassen, dass wir ja nicht quasi ohne eine Zeit zu haben, wo Mädchen ermutigt werden, aus ihrem Leben machen zu können, was ihnen entspricht, oder auch Dinge zu wollen, zum Beispiel, und sich dafür einzusetzen, oder Frauen in dem Sinne, da gehört die Paarbeziehung dazu, also auch in der Paarbeziehung Frauen sich entwickeln dürfen dahin, wo sie wirklich auch Interesse haben und Fähigkeiten, und halt dafür sorgen, dass entsprechende Freiräume geschaffen werden, dass das überhaupt möglich ist. Mhm. Also ohne dass wir, sagen wir mal, als Gesamtgesellschaft oder halt auch als christliche Lebensgemeinschaften nicht diesen Raum schaffen, dass Frauen wirklich sich entwickeln können, können wir auch nicht sagen, so, ja, jetzt dürft ihr ja, wo seid ihr jetzt?
Ja, genau. Ja, es braucht mit Sicherheit da auch ein bisschen Zeit dann halt, ne?
Ja,
bis genau diese Generation dann halt auch von mutigen Frauen dann auch erstmal heranwachsen sozusagen. Ja. Ne? Wir haben ja eingangs gesagt, es ist halt noch gar nicht so lange her am Ende, wo man sagt, dass das wirklich alles sehr patriarchalisch war in der Gesellschaft und natürlich erst recht in der christlichen Welt. Ich denke immer manchmal, die christliche Welt hinkt dann manchmal der Gesellschaft immer so ein bisschen hinterher. Ja. Ich dann denke so, vielleicht ist das gar nicht notwendig und vielleicht ist sogar, das ist so eine spannende Frage, die ich mir immer stelle, gerade dieses Thema Sexualität, was, sage ich mal, man verbindet ja häufig Christsein mit, na, das sind doch diese Spaßbremsen, du darfst da nichts und als Christ musst du dich an diese ganzen Regeln halten, also wenn man es hier so ganz böse formuliert. Auf der anderen Seite ist es ja, du beschreibst es auch an einer Stelle in deinen Büchern, ein Geschenk Gottes und etwas, wo man vielleicht sogar, also ich will nicht übertreiben, aber wo man vielleicht sogar Menschen für den Glauben gewinnen kann, indem man eine gesunde Art und Weise hat, mit Sexualität umzugehen. Könntest du dir vorstellen, dass das Thema Sexualität tatsächlich ein Missionsthema ist für Menschen in der säkularen Welt?
Ich glaube, dass das könnte es sein. Also das ist ja eigentlich das Traurige an der sexuellen Geschichte von der Kirche. Also eigentlich hätte oder sollten eigentlich gerade Christen dieses vollständige, würde ich mal sagen, auch spirituelle Bild von Sexualität haben. Und dann hätten sie der Welt auch was zu bringen.
Oh.
Weil es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sich sehr wohl nach einer, sagen wir jetzt mal vielleicht auch geistlichen oder spirituellen Dimension in der Sexualität sehnen. Also, dass sie wie spüren, da gibt es was, da gibt es ja was über einfach die profane sexuelle Befriedigung hinaus, hat doch Sexualität noch eine andere Dimension. Man ahnt die oder man erlebt die allenfalls auch. Und viele Menschen machen sich auch auf den Weg, danach zu suchen. Also ich denke, dass auch im esoterischen, tantrischen Bereich, die haben das irgendwie begriffen.
Okay, weil ich frage mich gerade die ganze Zeit, wo ist da die Connection? Also wenn du sagst, es gibt eine geistig-spirituelle Komponente in der Sexualität, ja. Also wie muss ich mir das vorstellen? Also das.
Also ich glaube, ja, das tönt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber das ist eigentlich einfach. Also wenn wir das biblische Wort für Sex, Paarsex nehmen, dann schreibt ihr die Bibel vom Erkennen. Und dieses Erkennen beinhaltet ja viele Dimensionen. Eben sagen wir mal, jetzt ganz einfach gesagt, körperlich, seelisch, geistig, also ein ganzheitliches, den anderen kennenlernen, erfahren. Und das hat sehr, also ich würde mal sagen, die geistliche Dimension von Sexualität hat schlicht und einfach mit dem Begriff Verbundenheit zu tun. Also das heißt, dass ich mich eben auf verschiedenen Ebenen körperlich, emotional und geistig verbunden fühlen kann in der Sexualität mit einem Menschen. Und ich würde die geistliche Dimension auch noch ein bisschen erweitern und sagen, eben auch verbunden irgendwo mit einer Ahnung, dass das Menschsein und die Verbindung zu Gott eben auch eine tiefe Verbindung sein kann, die dann auch mit Intimität in diesem Sinne auch gleichgesetzt werden kann. Also so quasi sich eben auch verbunden fühlen mit einer Welt oder mit Gott in einer befriedigenden emotionalen Zufriedenheit, die sich da einstellt. Und viele Menschen sehnen sich danach. Die wollen nicht einfach profane sexuelle Befriedigung, die wollen irgendwo diese Verbundenheit erleben und spüren. Und ja. Aber die Christen haben dieses Feld absolut aufgegeben. Vielleicht hatten sie es mal, das weiß ich so jetzt vielleicht nicht. Sie haben es nie genommen, sie haben es nicht entwickelt. Und ich würde mal sagen, die christliche Lebenswelt, die ich kenne, die ist nicht in der Lage, über Sexualität die Welt zu evangelisieren, weil sie schlicht und einfach dieses Kapitel ausgelassen hat im Leben.
Ja, schade eigentlich. Und du sagst es, ja. Es gibt ein, das ist nämlich das, was ich auch wahrnehme, also es ist ja in der säkularen Welt gibt es ja eine Sehnsucht, oder nicht nur in der säkularen Welt, grundsätzlich gibt es ja eine Sehnsucht der Menschen nach Erfüllung, nach Verbundenheit, nach erfüllten Beziehungen, nach erfüllter Sexualität. Und Menschen suchen dann vielleicht in Ratgebern, in Büchern, in irgendwelchen Seminaren und so weiter, suchen sie Antworten. Und die Antworten, die sie dort finden, sind vielleicht auch nicht immer befriedigend, weil vielleicht genau diese geistliche Komponente irgendwo noch fehlt, oder?
Okay. Aber es gibt zum Beispiel ein säkulares Buch, so ein bisschen aus der esoterischen Ecke, das heißt Sex als Gebet. Und da muss ich einfach sagen, allein dieser Titel müsste eigentlich ein christliches Buch sein. Und aber eben dann, dieses Buch redet wirklich von Sex und von Verbundenheit und all dem, was ich jetzt vorhin gesagt habe. Und das wirklich Traurige an der christlichen Lebenswelt ist, dass sie zum Thema Sexualität eigentlich nur über die moralisch-ethische Schiene an dieses Thema rangeht und eigentlich sofort bei diesem richtig und falsch landet und Sünde und eben nicht Sünde und so genau wissen, was gut ist und was böse und sich auf diese Themen einschießt von, aber das ist nicht göttlich und damit haben sie nichts zu bringen. Also ich meine, das ist einfach nicht interessant und nicht attraktiv und nicht überzeugend. Damit gewinne ich nichts.
Also es ist eigentlich schon, würde ich sagen, im höchsten Maße ignorant, das Thema Sexualität aus der christlichen Lebensrealität rauszulassen. Ich habe da so ein Bild im Kopf. Also einmal heißt es in der Bibel, sie waren nackt, also in der Geschichte von Adam und Eva. Ich sage so, okay, der hat die nackt gesehen. Mhm. Und in meiner Vorstellung, wenn ich dann so ein bisschen weitergehe, Gott sieht auch jedes christliche Paar im Prinzip auch beim Sex. So, wenn ich mir so diese Vorstellung einfach mal habe, dann denke ich so, okay, ich kann mich doch vor Gott nicht verstecken, auch in meiner Sexualität. Mhm. Warum verstecke ich das Thema in meiner christlichen Lebensrealität? Ne?
Mhm. Genau.
Ja, es gibt ja so ein paar Begriffe, da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen, weil wenn ich so deine Bücher sehe, da kommt der Begriff häufig vor, Lust, Sex, Liebe. Man könnte das ja so als also synonymhaft verwenden, aber in Wirklichkeit gibt es da ja vielleicht schon so eine leichte Abgrenzung. Also Sex hört sich so für mich so erstmal so nach dem Akt an, wo man sagt so, okay, das ist so dieser sexuelle Akt. Ne? So vielleicht, man könnte es noch weiter fassen, sagen, okay, da gehören natürlich dann auch Themen dazu wie Selbstbefriedigung und so weiter. Liebe, das ist dann vielleicht so etwas Schönes, Romantisches, Rosarotes, so, wo man sagt, es wäre schön, wenn das dann auch noch mit drin ist. Und Lust, naja, Lust, das ist vielleicht so das Komplizierteste mit da dran, dass man sagt, so, also das wäre natürlich auch noch schön, wenn das auch noch mit dabei ist. Wie passen diese drei Begriffe Lust, Sex und Liebe zusammen?
Also ich. Du hast das richtig erkannt, dass Lust das Komplizierteste ist. Und ich finde eigentlich auch der Schlüssel ist oder das Entscheidende oder auch erklärt, weshalb die Kirche da gelandet ist, wo sie gelandet ist. Nämlich über die Lustfeindlichkeit ist sie da gelandet, wo sie gelandet ist. Und ich glaube, Sex ohne Lust ist irgendwas, das einem dann auf Dauer anödet. Und das ist eigentlich das Hauptthema, weshalb Menschen in die Sexualberatung kommen, ist die fehlende Lust, entweder sie war nie da oder sie ist abhanden gekommen, die kann sowohl Frauen wie Männer betreffen. Aber an dieser Lust entzündet sich dann eben auch die Paarproblematik. Also ich würde mal sagen, viele Männer fordern Sex ein, weil sie denken, sie hätten ein Recht darauf oder sie denken, dass wir sind jetzt verheiratet und dann habe ich
die Ehepflicht.
Habe ich ein Recht darauf, Sex zu haben. Und die haben oft auch eher, würde ich mal sagen, Zugang zu ihrer Lust, wobei man da ein bisschen genauer dann hinschauen muss. Also Sex zu wollen, würde ich nicht gleichsetzen mit Lust, sondern oft ist es, sagen wir mal, eine Kompensationsstrategie für alle Widrigkeiten des Lebens. Das ist so ein bisschen ein Männerthema. Also die fühlen sich gestresst und möchten Sex, dann fühlen sie sich nicht mehr gestresst. Oder sie sind unzufrieden und dann wollen sie Sex und dann fühlen sie sich nicht mehr unzufrieden. Meistens eben halt nicht sehr lange. Und jetzt ist es in der christlichen Lebenswelt so, dass Frauen einfach nicht dazu ermutigt werden, ihre eigene Lust zu entdecken. Und das heißt, sie heiraten und kennen Lust nicht. Sie kennen Lust an ihrem eigenen Körper nicht, haben keine Lust auf Erregung oder Erregungssteigerung und den Orgasmus oder kennen ihn überhaupt nicht.
Woran liegt das?
Ja, das liegt an der Sozialisation in der christlichen Lebenswelt, dass das nicht gut aufgeklärt wird, dass immer noch gesagt wird, Selbstbefriedigung ist was Schlechtes, obwohl Selbstbefriedigung eigentlich der körperliche Lernweg ist. Mhm. Also wie soll ich Lust kennenlernen, wenn ich mich nicht berühren darf, um diese Lust zu wecken? Mhm. Und Christen haben immer noch sage jetzt wirklich absurde Vorstellungen, Lust komme von selbst. Mhm. Ich höre auch immer wieder in der Beratung, jetzt haben wir so lange für unsere Sexualität gebetet. Mhm. Und es ist ein Satz, der macht mich inzwischen auch schon fast richtig wütend, weil ich denke, hört mal auf zu beten und macht mal was. Ja. Also im Sinne von holt diesen sexuellen Entwicklungsweg Schritt nach, weil ihr müsst erstmal begreifen, wie funktioniert Sexualität überhaupt. Also Lust ist etwas, das gelernt werden kann.
Also auch später noch. Also weil du hast jetzt gerade gesagt, so, lernt das nochmal kennen, also so eine Art Nachhilfe. Ja. Lernt euch erstmal selber kennen, lernt eure Lust kennen. Also das kann man tatsächlich auch noch später dann.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte schon 75-jährige Frauen in der Beratung. Ja. Und zwar mit Frauen, die sagten, also ich meine, ich habe jetzt keinen Mann mehr und nichts, aber eigentlich möchte ich lernen, mich jetzt noch an meinem Körper zu erfreuen.
Wow.
Ja. Das sind sehr eindrückliche Begegnungen, die ich auch da habe in der Beratung. Mhm. Ja, das kann man alles lernen. Und so gesehen sind meine Bücher eigentlich schon so Nachhilfe.
Ja, also es ist unglaublich.
Bücher,
also,
oder?
Ja, auf jeden Fall. Also deswegen, ich habe ja auch zwei hier vor mir liegen, ne? Alltagslust und Liebeslust. Zwei sehr tolle Bücher, also die kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen und sehr detailliert und da kann man auf jeden Fall noch was lernen. Ja. Und ich finde diese unverkrampfte, aber trotzdem, wie soll ich sagen, respektvollen Umgang, den du dort hast mit dem Thema Sexualität in deinen Büchern und nimmst da kein Blatt vor den Mund oder wie auch immer oder keinen Kugelschreiber vor, oder der dann irgendwie verdeckt ist, sondern du schreibst dann ganz offen darüber. Also Lust, Sex und Liebe gehört für dich zusammen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich möchte noch was sagen zur Liebe. Also das ist ein Mythos in der christlichen Lebenswelt, dass man denkt, wenn wir uns genug lieben, klappt Sexualität automatisch.
Und das ist nicht der Fall.
Der Fall. Weil Sexualität ist eine, ich würde mal sagen, eine Fähigkeit, die erlernt werden muss, wie alle anderen Fähigkeiten in unserem Leben auch. Und kein Selbstläufer. Und wenn man schaut, wie der Körper gebaut ist, also ich meine jetzt nicht äußerlich, sondern wie das hormonelle Zusammenspiel, wie die Sexualorgane geschaffen ist. Die Reflexe da reinspielen. Mhm. Oder da muss man sagen, das ist so ein ausgeklügeltes sexuelles System. Mhm. Und ich kann nicht verstehen, dass Christen auf eine Weise sagen können, Gott ist unser Schöpfer. Mhm. Und gleichzeitig nicht hingehen wollen, zu schauen, wie dann dieser Schöpfer unsere Sexualität und uns geschaffen hat. Und ein wichtiger Aspekt, da möchte ich dazu eben, weshalb ist Sexualität lernbar? Also wenn man in der Entwicklung des kleinen Kindes schaut, dann ist alles Lernen durch Reflexe angelegt. Also das heißt, ein Kind, das zur Welt kommt und der Atemreflex und der Schluckreflex und der Saugreflex funktioniert nicht, ist dieses Kind dem Tod geweiht. Mhm. Und dann auch die Entwicklung von Kriechen, Gehen, Sprechen, Das ist alles durch Reflexe angelegt und durch die Sinne, die wir haben. Mhm. Und es gibt einen Erregungsreflex, der von Anfang an da ist. Und das heißt, eigentlich hätten wir einen Reflex, der uns aufmerksam macht auf lustvolle Empfindungen. Mhm. Also, und deshalb drücken auch Kleinkinder schon mit den Händen zwischen die Beine oder legen sich auf den Bauch und schaukeln mit dem Unterleib oder alle Stadien in der Kinderentwicklung haben eigentlich diese Selbstberührungen als Lernweg mit eingebaut. Und jetzt ist die Frage, ermutigen wir oder dämmen wir das ein und sagen, fass dich da nicht an, und, mhm. Oder sagen wir, gell, das ist schön. Mhm. Und natürlich kann man auch darüber sprechen, wo man das vielleicht besser tut und wo weniger, mhm. dass vielleicht der Kindergarten nicht der Ort ist, wo man sich selbst berühren sollte oder so. Aber das gehört ja auch zur Sozialisation mhm. dazu, dass man. Aber wichtig ist zu wissen, wenn, und jetzt spreche ich vor allem über Frauen, also wenn mein Erregungsreflex nie mit mir selbst in Verbindung gebracht wird, mhm. dann kann ich eigentlich diese Erregung und Lust auf Sex und die Lust überhaupt gar nicht entwickeln. Und bei Männern ist das halt ein bisschen ein Selbstläufer, weil bei ihnen die Sexualität wie als reflexartiger Automatismus mhm. angelegt ist, vor allem natürlich dann in der Pubertät. Mhm. Und das ist bei der Frau nicht so. Und wenn Frau diesen sexuellen Entwicklungsweg nicht macht, dann findet sie sich wieder als verheiratete Frau, die Sex haben sollte. Aber sie sagt, Sex macht keinen Spaß und interessiert mhm. mich eigentlich mhm. nicht. Und ich mache es nur meinem Mann zuliebe. Mhm. Und irgendwann habe ich dann genug meinem Mann zuliebe gemacht und dann will ich es nicht mehr.
Mhm. Okay. Ja, also das ist interessant. Du beschreibst ja schon so ein bisschen die Unterschiede zwischen Mann und Frau. Das ist ja auch immer so wahrscheinlich mit einer der spannendsten Fragen, die dir immer gestellt werden. Ne? Dass man sagt, was ist da eigentlich der Unterschied? Ich habe in deinem Buch gelesen, da schreibst du einmal vom Lustgarten der Frau und von dem männlichen Lustwandler, der so ein bisschen mit dem Wind verglichen wird. Also das Lust wird anders empfunden oder Lust entsteht anders bei der Frau als beim Mann. Mhm. Okay.
Also wobei ich eben immer keine Regel ohne Ausnahme. Okay. Also es gibt nicht den Mann und die Frau. Mhm. Und es gibt auch Männer, die ihre Lust wenig entwickelt haben und Frauen, die vor allem heute gibt es viel, viel mehr Frauen, die tatsächlich ihre eigene Sexualität und sexuelle Lust entwickelt haben und Sex genießen. Mhm. Genau. Ja. Und manchmal treffen die dann auch auf einen Mann, der viel weniger Lust hat als sie.
Okay.
Also, aber ich würde mal sagen, nein, es gibt keine Regel, aber allein dadurch, wie halt biologische Unterschiede bestehen. Zum Beispiel eine Frau hat einen Zyklus, bedingt durch, wie ihre Fruchtbarkeit funktioniert. Und der Mann hat keinen Zyklus. Mhm. Und allein diese Dinge machen einfach schon riesige Unterschiede. Also, ich würde sagen, für eine Frau ist es komplizierter, weil halt ihr Körper auch schon komplizierter ist.
Okay, ja.
Und dann kommt noch die Sozialisation dazu und sagen wir mal der geistliche Überbau und all diese Dinge, die erschweren es der Frau mehr als dem Mann.
Da will ich gleich nochmal drauf eingehen, auf diesen geistlichen Aspekt, aber vorher noch ein Zitat aus deinem Buch. Gitarrenspieler sind gute Liebhaber.
Ja.
Vielleicht kannst du das nochmal erklären.
Ja, also die Ruth Westheimer, die jetzt da letztes Jahr verstorben ist, diese Sexualtherapeutin aus den USA, die hat zum Beispiel immer gesagt, Skifahrer sind gute Liebhaber. Und das hat einfach, es hat damit zu tun, hat man eine gewisse Sensibilität für Bewegung und Berührung. Und das haben beide. Also ich würde sagen, der Skifahrer hat eine Sensibilität für Bewegung, das wäre vielleicht auch der Surfer oder und der Gitarrenspieler hat eine Sensibilität einfach für Berührungen und sagen wir mal auch einen Frauenkörper so zu berühren, dass er der Frau Lust verschaffen kann. Weil er halt schon eine gewisse Fingerfertigkeit, also ich würde mal sagen, Sexualität hat sehr viel auch mit Fingerfertigkeit zu tun, mit Beweglichkeit in den Hüften, mit ein bisschen Ideen haben, was man tun könnte, um die Lust des anderen zu wecken, mit gut küssen können. Es hat mit Fähigkeiten zu tun, die einen vielleicht naturgemäß schon ein bisschen mitbringen und andere vielleicht auch noch lernen sollten.
Ja, und das kann man lernen, ne? Also ich habe das ja aus deinem Buch, da sind wirklich sehr praktische Dinge, die man dort mal machen kann, sich dort mal anschauen, also kann ich wirklich nur empfehlen. Jetzt haben wir schon so ein paar Mal, sind wir drauf eingegangen, auf dieses Thema geistlicher Aspekt oder geistlicher Überbau und wie die Kirche dazu steht, zu dem Thema Sexualität, haben wir auch schon drüber gesprochen. Wir haben drüber gesprochen, das wäre doch ein cooles Evangelisationsthema, das Thema Sexualität. Und eine Frage, die natürlich so in christlichen Kreisen dann immer so schwebt, ist so dieses Thema Sex vor der Ehe. Ne, wo dann der eine möchte dann lieber nicht darüber reden, weil er dann sagt so, ja, also das kann man so sehen und das kann man so sehen. Manche haben da eine ganz klare Linie, wo sie sagen, also das ist doch völlig klar, oder manche sagen sogar, das ist doch völlig klar in der Bibel sogar. Da gibt's, glaube ich, ganz, ganz unterschiedliche Meinungen. Mich würde erstmal interessieren, bei dem Thema Sex vor der Ehe, du bist ja nun ausgebildete Soziologin auch, von diesem Aspekt, also wenn wir mal das Thema Religion rausnehmen, aus dem soziologischen Aspekt heraus, Sex vor der Ehe, also dieses sich sexuell nahe kommen, bevor man den Bund des Lebens sozusagen eingeht, was würdest du aus der Sicht der Sozialpädagogin dazu sagen?
Also ich glaube, dass wir das wie ja nicht unabhängig davon betrachten können, von gesellschaftlichen Lebensrealitäten. Also das heißt, das war natürlich viel einfacher Hand zu haben, als man noch sehr jung geheiratet hat. Wobei, wenn man dann in den Geschichtsbüchern liest, also nur auch schon bei Luther, war ja klar, dass das war nicht normal zu warten. Und das hatte auch mit wirtschaftlichen Umständen zu tun. Also sagen wir mal, ein paar hundert Jahre zurück haben nur reiche Leute heiraten können und Arme haben einfach zusammengelebt, weil sie sich das finanziell schon gar nicht leisten konnten. Und oder Verlobungszeit, das beschreibt Luther in einem Buch, das war selbstverständlich ein Startschuss, Sex zu haben, aber er hat sich dann dagegen entschieden, oder? Ah, also, dass er, genau. Und, aber eben, da spielen die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen finde ich, spielen eine Rolle. Mhm. Und da sind wir natürlich schon beim ersten Konfliktthema, weil es natürlich Menschen gibt, die sagen, in der Bibel steht. Mhm. Das war schon immer so und ist schon immer so und ist unabhängig von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Und ich persönlich nehme einen ganz anderen Grundansatz. Also genau, weil ich eine Sozialpädagogin bin und ich glaube, das ist eine Haltungsfrage dem Menschen gegenüber grundsätzlich. Für mich ist Gott ein pädagogischer und ein heilpädagogischer Gott. Den finde ich in der Bibel. Mhm. Und dieser Gott ist ein Gott, der den Menschen Verantwortung zutraut, Verantwortung zumutet und den Menschen auch dazu befähigt. Also wie kann er für sich und andere Menschen Verantwortung übernehmen, um Gutes zu tun? Mhm. Und für mich ist der pädagogische Ansatz, ist, wie befähige ich Menschen, Verantwortung in ihrem Leben zu übernehmen, für sich und für andere. Und aus diesem Denken heraus, denke ich, ist es falsch zu sagen, es gibt einen bestimmten Zeitpunkt, ab dem ein Paar Sex haben darf. Mhm. Und letztendlich wissen alle, ich war mal an einer christlichen Tagung, wo das diskutiert wurde, es geht ja schon nicht auf, weil wir dann plötzlich doch unterscheiden müssen zwischen jungen Menschen und alten Menschen. Also an dieser Konferenz wurde diskutiert, ob man halt das Alterskonkubinat dann doch ausnehmen sollte von diesem richtig und falsch. Aber selbstverständlich, mhm, für junge Menschen geht das nicht. Und okay. Und dieses Denken geht für mich einfach nicht auf. Mhm. Also ich rede natürlich explizit von erwachsenen Menschen. Also ich sage mal Volljährigkeit. Ich rede nicht von Teenagern, da würde ich auch Eltern in die Verantwortung nehmen und sagen, das ist eure Aufgabe, mit euren Kindern auszuhandeln, wie sie verantwortungsvoll mit ihrem eigenen Körper und Sexualität und mit anderen umgehen. Also ich würde nie, obwohl mir das unterschoben wird, Teenager ermutigen, miteinander Sex zu haben. Mhm. Aber erwachsene Menschen müssen das selbst entscheiden können. Mhm. Und das hat damit zu tun, in welcher Phase steht die Beziehung, wie sieht die Beziehung aus, ist das eine respektvolle Beziehung. Also all diese Dinge, die beschreibe ich eigentlich in allen meinen Büchern. Mhm. Oder auch in den Podcasts oder auf dem Blog oder so. Ich finde, da gibt's gangbare Kriterien, anhand derer ein Paar selbst entscheiden sollte und sollen dürfte, wann Sexualität zu ihrer Beziehung dann dazugehört. Mhm. Und dazu kommt ja auch die Realität, und die ist auch untersucht. Also dass wir haben zwar dieses Credo warten mit dem Sex bis zur Ehe, aber man weiß, dass 75% der Menschen nicht wartet bis zur Ehe. Mhm. Und dann kommt noch dazu, auch in unserer Zeit ganz speziell, dass wir 10 Jahre später heiraten als noch vor 20, ja, 30 Jahren. Mhm. Also wir haben so total andere Lebensmodelle, und dieses kein Sex vor der Ehe ist für mich eigentlich ein billiges Statement, das nie angepasst oder angeschaut wird, auf die wirkliche Lebensrealität der Menschen. Und interessant ist, dass im Herbst kommt die Studie raus, die Sexualitätsstudie von Empirica. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Und diese Ergebnisse sind sehr interessant. Ich darf jetzt darüber noch nicht sprechen, aber einfach zu sehen, was hat eigentlich dieses kein Sex vor der Ehe, sagen wir, keine Selbstbefriedigung, Homosexualität ist Sünde. Was hat das eigentlich für einen Zweck? Also das heißt, es geht gar nicht um diese Themen, sondern um den Zweck, den diese Themen erfüllen. Und das ist spannend zu sehen, dass, dass ich würde meinen, dass eben das Thema Sexualität und dieses sinnvoll, lustvoll zu leben, eigentlich, ich sage jetzt mal, vor allem die Freikirchen oder gewisse katholische Ausrichtungen, eigentlich sich gar nicht für das Thema Sexualität oder gelebte Sexualität interessieren, sondern nur für die moralisch-ethischen Richtlinien.
Ja, schade eigentlich, ne, weil das ja genau das ist, was Menschen bewegt, berührt. Du hast ganz am Anfang auch gesagt, Seelsorge war immer so ein Thema für dich. Also es ist ja ein Thema, was jetzt zwangsläufig auch im christlichen Kontext in der Seelsorge eigentlich aufploppen müsste, logischerweise. Und dann müsste man doch eigentlich Antworten haben dafür, aber man versucht dieses Thema irgendwie zu umschiffen. Also ich nehme wahr, Verantwortung übernehmen, das ist für dich so das Wichtige dabei, wenn wir über Sexualität und auch Sex zwischen zwei Menschen in einer Partnerschaft sprechen, reden wir erstmal von Verantwortung. Du hast gesagt, Kindern muss man, also ich habe ja auch drei Kinder, also man muss diesen Kindern die Verantwortung mit auf den Weg geben, dass das etwas ist, was halt kein Spiel ist, sondern man hat dort eine Verantwortung auch. Also das ist so dieser soziale Aspekt. Jetzt vielleicht nochmal der religiöse, geistliche Aspekt. Wenn jetzt aber jemand sagt, ja gut, aber es steht doch in der Bibel und Sex außerhalb der Ehe geht nicht und so weiter. Was wäre da, sage ich mal, deine Antwort darauf?
Ja, das... Ich habe mir wirklich jahrzehntelang darüber den Kopf zerbrochen. Heute würde ich sagen, es ist ja eine Frage meines Gottesbilds. Und über dieses Gottesbild, das ich habe, interpretiere ich ja auch die Bibel. Also ich meine, es ist ja schon eine Diskrepanz, dass in gewissen Kreisen nicht anerkannt wird, dass Bibellesen eine Interpretation ist. Also dass es dieses sicher wissen zu können, was da wirklich steht, eigentlich gar nicht so eindeutig ist. Und ich habe mich natürlich ausführlich mit diesem Thema beschäftigt in Bezug auf die Frauenfrage. Und ich würde sagen, auch in Bezug auf die Sexualität ist es dasselbe. Also ich meine, sag mir die Bibelstelle, wo steht, dass man keine Selbstbefriedigung haben darf. Sag mir die Bibelstelle, dass man keinen Sex vor der Ehe haben darf. Also,
naja, es ist ja halt immer die Schlussfolgerung, ne? Man sagt dann zum Beispiel, guck mal, es gibt die Geschichte von Onan, von dem das Wort Onanieren zum Beispiel abgeleitet wurde, und das war ein nicht gottgemäße Handlung, die er dort betrieben hat, wobei, wenn man sich die Stellen genau anschaut, es ging gar nicht um das Thema Selbstbefriedigung. Oder es ist einfach die Schlüsse, die man zieht, dass man sagt, ja, guck mal, es ist doch in der Bibel, wird doch immer gesagt, ein Mann verlässt seine Frau, sein Vater und Mutter, um fest zu einer Frau zu stehen. Da steht es doch in der Bibel, dass Gott die Ehe, sage ich mal, als die einzige Einrichtung sieht, wo Sexualität stattfindet. Das ist immer eine Schlussfolgerung sozusagen.
Aber
ne?
wann er jetzt übertragen auf die heutige Lebenswelt Vater und Mutter verlässt Und das ist sowieso eine interessante Bibelstelle. Also ich würde mal sagen, im patriarchalen Denken ist es eben genau nicht so, dass der Mann Vater und Mutter verlässt, sondern die Frau muss Vater und Mutter verlassen. Also da haben wir bereits schon ein unbiblisches Prinzip. Und dann ist es auch so, dass das, also das sage ich jetzt als Paartherapeutin oder ganz, ganz viele Menschen und vor allem auch Männer eben ihre Väter und Mütter gerade nicht verlassen und die immer noch rein funken in diese Ehen, weil die Männer sich nicht abgrenzen. Also eben wie es ist so viel komplexer, als wir das gerne hätten oder sagen. Vielleicht ist diese Bibelstelle vielmehr eine Aufforderung, sich endlich gegen das Elternhaus abzugrenzen, als eine Bibelstelle, die belegen würde, dass man keinen Sex haben darf vor der Ehe. Und ich meine, das Hohelied ist für mich das Paradebeispiel. Also ich gehe immer noch davon aus, also A ist ja das nicht ein quasi ein chronologisches Lied, sondern da sind ja verschiedene Geschichten drin verpackt. Aber in den meisten dieser Geschichten lebt dieses Paar nicht zusammen, sonst müssten sie einander nicht dauernd suchen und Türe auf, Türe verschlossen und sich irgendwo im Weinberg treffen und so. Also
du meinst, die Geschichte vom Hohelied, die sind nicht verheiratet gewesen?
Das würde ich jetzt eben vielleicht nicht in jeder Geschichte, weil es sind ja verschiedene Geschichten. Aber ich würde mal sagen, es gibt im Hohelied Abschnitte, die für mich eindeutig einen Lustcharakter haben, das nehme ich im Buch Liebeslust ja auf, oder?
Genau.
die diesen Lustcharakter haben und explizit in dieser Situation sicher nicht verheiratet sind, wenn sie sich aufsuchen müssen.
Ja. Genau. Ja, also sehr spannend, da nochmal reinzuschauen in dieses Buch, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also das ist natürlich ein Thema, da scheinen sich die Geister, hätte ich fast gesagt.
Genau.
Jetzt ist natürlich, also wir hatten gesagt, ich habe sogar von dir gelesen irgendwo, man kann jetzt nicht sagen ja oder nein bei der Frage, ne? Sex vor der Ehe, sondern du würdest das immer noch ein bisschen differenzieren. Und das finde ich auch übrigens sehr gut, wenn man eben nicht so dieses Schwarz-Weiß, so entweder oder ja oder nein, Sünde oder keine Sünde und so weiter, sondern gerade dieses Thema, jetzt haben wir schon über Lust und Sex und Liebe gesprochen, also so einfach ist es gar nicht zu greifen, dieses Thema, ist einfach so facettenreich. Wann würdest du sagen, ist eine Beziehung eben nicht verantwortungsvoll, wenn wir es jetzt auf das Thema Sexualität beziehen? Was ist eine verantwortungslose Art von Sexualität?
Also ich würde mal sagen, sobald Manipulation reinkommt, ist es keine gute Beziehung. Also das kann natürlich verschiedenste Grade von, sagen wir mal, Manipulation bis zu Gewalt ein Thema sein, aber ich will mal sagen, den anderen dazu zu bringen, sexuell aktiv zu sein mit mir, obwohl er das nicht will oder sie nicht will, geht natürlich gar nicht. Also das heißt, es ist immer auch eine Frage vom gemeinsamen Entscheid, gemeinsamer Entwicklung, von Respekt und all diesen Dingen. Und ich meine, weißt du, in diesem Thema kein Sex vor der Ehe, da gibt es auch was mich über die Jahre sehr aufbringt. Und das ist natürlich auch überhaupt die ganze Definition, was ist denn Sex? Und da haben sich ja die Freikirchen, sagen wir mal, nonverbal darauf geeinigt, dass eigentlich nur penetrativer Vaginalverkehr Sex ist.
Also du meinst jetzt, ja, okay.
Und also Geschlechtsverkehr im eigentlichen Sinne. Und das heißt, die können alle behaupten, sie hätten keinen Sex und haben dauernd Liebesspiel mit Orgasmus, vielleicht Oralverkehr, vielleicht auch sogar Analverkehr. Und die behaupten alle, sie haben keinen Sex. Und da höre ich natürlich auch Dinge wie, sagen wir mal, der Pastor mit seiner Affäre, der sagt, wenn ich nicht in dir drin ejakuliere, ist das kein Ehebruch. Und da ist so viel Doppelmoral, wo ich sage, dass alles entsteht nur, weil wir dieses Gebot haben, kein Sex vor der Ehe oder kein Sex außerhalb der Ehe. Das können wir jetzt gleich noch dazu nehmen. Und dass wir uns eine Definition schaffen, die dann das trotzdem alles erlaubt. Aber wir gehen nie, es geht immer nur um Erlauben oder Verbieten. Aber wir gehen nie dahin zu sagen, Mensch, verhalte dich respektvoll, verantwortungsbewusst und es ist up to you, wie ihr Sexualität dann in eure Beziehung integriert. Und deshalb haben wir diese ständige Doppelmoral auch in dieser engen evangelikalen freikirchlichen Welt, weil wir ja dann doch die Schlupflöcher bauen, um dann trotzdem Sex zu haben.
Ja, genau. Und dann gibt es halt diesen Unterschied, ne, zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Ja, und dann klafft da eine große Lücke dazwischen. Und das ist natürlich dann noch schlimmer am Ende. Wie würdest du denn, ich habe immer so die Frage hier aufgeschrieben, wie definierst du gesunde christliche Sexualität?
Das ist ja die Frage, gibt's christliche Sexualität, gibt's christliche Pädagogik? Und das würde ich mal jetzt einfach schlichtweg verneinen. Ich würde sagen, das hängt immer vom Forschungsstand ab und heute leben wir in einer Welt, in der wir zu gewissen Themen sehr genau sagen können, was sagt der Forschungsstand? Also in der Pädagogik ist man seit, würde ich mal sagen, fast 20 Jahren sich einig, was braucht ein Kind, um sich gesund entwickeln zu können. Also Schläge gehören nicht dazu. Zum Glück gehören die nicht mehr dazu, sondern viel Ermutigung, viel Zugewandtheit, Ansprechbarkeit der Eltern. Das beschreibe ich alles auch in diesem sechs pädagogischen Buch. Und ich würde mal sagen, eine gesunde christliche Sexualität unterscheidet sich nicht von einer gesunden Sexualität.
Wow. Ja, finde ich gut. Also das war so ein bisschen der du hast es gemerkt, das war so ein bisschen die versteckte Frage da drin, ob es denn überhaupt was mit christlich zu tun hat. Und finde ich gut, dass du da das klargestellt hast, dass das erstmal gar nichts damit zu tun hat, auch wenn natürlich die Christen das als ethisch-moralische Keule gern benutzen. Genau. Das ist doch etwas, was erstmal zu uns als Menschsein mit dazugehört. Und es gibt noch einen Satz, den ich auch gefunden habe. Das ist ein Zitat von Manfred Lütz, das du erwähnst in deinem Buch. Wer nicht auf Sex verzichten kann, ist nicht ehefähig. Wie kann man diesen Satz erklären?
Ja, der lässt sich schon aus der Beratungspraxis erklären. Also ich habe immer wieder mal Paare, die schon einige Jahre verheiratet sind. Also ich würde mal sagen so 50, 20 Jahre oder mehr verheiratet sind. Und das Konfliktthema ist, Männer wollen Sex, um sich gut zu fühlen, ohne Rücksicht auf die Frau. Das ist ein Thema, leider. Mhm. Und ich will explizit betonen, das sind selbstverständlich nicht alle Männer. Aber es gibt diese Männer. Und ich würde mal sagen, wenn es mich jahrzehntelang nicht interessiert, dass meine Frau nichts erlebt im Sex und ihn eigentlich nur mir zuliebe hat und es mir egal ist, dass das so ist, mhm. dann bezieht sich dieser Satz auf diese Männer, und es gibt natürlich auch die abgeschwächte Variante von dieser Problematik. Also wenn Sex was ist, das ich zwingend unbedingt haben muss, bin ich nicht ehefähig, weil ich nicht kompromissfähig bin, weil ich nicht mich hineinversetzen kann in die Realität des anderen, für den das eben vielleicht einfach noch ein unbeschriebenes Blatt ist oder vielleicht auch schwierige Erfahrungen dahinter stehen. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Frauen, die ihre Missbrauchserfahrungen in die Ehe bringen, oftmals unbewusst auch. Wird das erst später zum Thema. Und ein rücksichtsloser Mann, das ist vielleicht eine harte Aussage, aber ich will mal sagen, ein rücksichtsloser Mann hat in einer Ehe nichts verloren. Mhm.
Ja, also es gibt ja beides, ne? Also ich habe das auch in deinem, in deinem Buch gelesen. Also einmal der Mann, den du gerade beschreibst, der so rücksichtslos, sage ich mal, sagt so was, also die Frau ist jetzt dafür da, damit ich Lust empfinde. Mhm. Umgekehrt aber auch Männer, die gar keinen Zugang zu ihrer eigenen Lust haben.
Genau. Ne? Das genau. Also unbedingt muss das erwähnt werden. Die prozentuale Verteilung ist einfach total anders. Also ich würde mal sagen, es betrifft vielleicht, also es betrifft einen Bruchteil der Männer im Vergleich zu Frauen.
Die keinen Zugang zu ihrer Lust haben?
Ja.
Aha, okay. Also Frauen haben eher ein Problem, einen Zugang zu finden zu ihrer Lust. Das ist ja auch das, was du gesagt hast. So dieses Thema Selbstliebe ist bei Frauen vielleicht eher nicht so präsent als bei Männern. Und Männer haben eher einen Zugang zu ihrer Lust.
Wobei man das schon relativieren muss. Also ich so gesehen, Sie haben, sagen wir mal, Sie haben einen besseren Zugang zu Ihrer Sexualität, zu Sex. Aber ich meine, ich würde sagen, diese Männer, die so auf Sex beharren müssen, die haben eigentlich keinen guten Zugang zu ihrer Lust. Mhm. Eben weil Sex ist für sie ein Ventil, aber oft spüren sie auch nicht wahnsinnig viel Lustvolles dabei, sondern es ist mehr so ein Abreagieren. Und ich meine, heute ist das ein Thema, dass viele Männer Pornos konsumieren, und da kann man auch davon ausgehen, die spüren eigentlich nicht so wahnsinnig ihren Körper oder ihre Lust im Körper, sondern das sind eigentlich eher so Kopforgasmen, weil die sind da in diesen Bildern drin und spüren sich eigentlich gar nicht so gut. Was wiederum darauf schließen lässt, dass so lustvoll das vielleicht dann doch nicht ist.
Okay, das heißt, also Männer, die sozusagen eine Frau brauchen oder Pornos brauchen, die haben dann Schwierigkeiten mit dem Zugang zu ihrer eigenen Lust.
Ja, und das wäre auch der therapeutische Weg. Also wenn solche Männer zu mir in die Beratung kommen, dann da arbeiten wir dann wirklich daran, dass sie jetzt lernen, ihren Körper zu spüren, lernen, sich selbst Lust zu verschaffen. Mhm. Über all diese Tools, die auch in den Büchern beschrieben sind, eigentlich sind es die genau gleichen Tools, wie Frauen Lust lernen und wie Männer Lust lernen.
Genau. Und du hast auch so schöne Tools in den Büchern, wie man das gemeinsam machen kann. Jetzt, also eine Frage, also wir könnten noch Stunden weiterreden, aber ich habe so eine Frage und dann habe ich gleich noch eine Abschlussfrage. Also eine Frage wäre für mich noch, wenn wir hier so die ganze Zeit reden über Sexualität, über Sex, Sex in der Partnerschaft. Ja, was ist denn mit den Leuten, die jetzt gar keinen Partner haben?
Genau. Da sind wir dann bei der 75-jährigen Frau, ja, oder? Also ja, das ist ein riesiges Thema. Ich habe auch viele Single-Menschen in der Beratung. Und ja, wenn ich mit Singles spreche, dann spreche ich wirklich darüber, dass Sexualität, was ist das zu Menschen gehört, unabhängig von Geschlecht, von Altersspanne, wo man jetzt drin ist, oder von Zivilstand. Sondern dass eigentlich die Solosexualität genauso seine eigenständige Berechtigung hat wie die Paarsexualität. Und in einer Paarbeziehung ist das natürlich sehr unterschiedlich. Also in einer Paarbeziehung kann man, sagen wir mal, mit Solosexualität zum Beispiel ein unterschiedliches Lustbedürfnis ausgleichen. Aber natürlich muss man auch immer schauen, also ich plädiere natürlich nicht dafür, Paarsexualität durch Solosexualität zu ersetzen, überhaupt nicht. Aber das ist bei, ich würde mal sagen, bei gesunden Paaren auch überhaupt kein Diskussionsthema, sondern die gestehen sich das gegenseitig zu und erleben auch die gemeinsame Sexualität. Und es ist eher da ein Thema, sagen wir mal, wo Männer tatsächlich, es gibt auch einige Frauen, Solosexualität vorziehen, weil die einfacher ist, weil sie konfliktfrei ist, weil sie eigentlich, sagen wir mal, nicht mehr in der emotionalen Bindung oder Verbindung drin sind und eher so dem anderen ausweichen. Das gibt selbstverständlich. Aber jetzt positiv gesehen würde ich sagen, ja, selbstverständlich haben Single-Menschen ein Recht auf ihre Sexualität. Und die sollen sie auch zelebrieren.
Das ist interessant. Also ich meine,
wirklich genießen,
ja,
oder?
Ja. Ja. Also gerade, ich weiß, ich habe das auch irgendwo schon gelesen von dir über die Solosexualität, aber es ist ja dann auch wieder im christlichen Kontext dann schon wieder so ein bisschen verpönt, ne, dass man sagt so, nee,
ja,
also
natürlich.
Das.
Eben.
Ja, ne?
Also Sexualität wird immer über die Moralkeule abgehandelt. Da kannst du schauen, wo du willst. Und ich würde behaupten, das ist aus Hilflosigkeit, weil man nichts weiß. Und es ist aber auch Ignoranz, dass man nichts weiß.
Genau. Und wir hatten ja vorhin auch gesagt, das Lustempfinden muss man ja auch lernen. Ne? So, und wenn ich jetzt keinen Partner habe, dann kann ich das ja zum Beispiel auch lernen. Ne? Und das ist ja insofern dann auch ein Vorteil, wenn ich dann in eine Beziehung reinkomme und ich habe einen gesunden Zugang zu mir selbst, zu meiner eigenen Sexualität, ist es ja nachher auch wieder von Vorteil. Ne?
Genau.
Okay.
Und das Ungesunde, wenn ich in die Beratung schaue, ist das Ungesunde immer das Dranghafte. Also sagen wir mal, eben der Mann, der eigentlich gar nicht seinen Körper spürt, sondern nur in den Pornos hängt. Oder das Dranghafte, also selbst christliche Männer gehen selbstverständlich zu Prostituierten. Das hat alles, eben dieses Dranghafte hat, würde ich heute behaupten, immer damit zu tun, dass es zu mir selbst keinen gesunden Zugang gibt.
So, das heißt also, Männer und Frauen wahrscheinlich auch, die merken, okay, ich habe da, mir fehlt es an diesem gesunden Zugang. Ne? Das wäre so der erste Schritt, das beschreibst du ja auch in deinen Büchern, dass du halt diese, das Entdecken der eigenen Sexualität, was dann sozusagen da auch raushilft nachher wieder.
Genau.
Okay.
Ganz genau.
Wow, was für ein tolles Gespräch, was für ein Tiefgang, was wir da hier hatten. Ich könnte noch Stunden mit dir weiterreden. Es ist so schön, mit dir darüber zu reden, so unverkrampft. Also ich habe selten so ein Gespräch geführt auf so einer Ebene, so unverkrampft. Ich wünsche mir, dass viele auch in unserer christlichen Welt oder auch nicht christlichen Welt über dieses Thema so unverkrampft reden können, dass viele Paare auch so unverkrampft über dieses Thema reden können. Es ist ja für viele Menschen ist es so, also man sagt ja manchmal so, das ist so die schönste Beschäftigung oder Nebenbeschäftigung.
Die schönste Nebensache der Welt.
Die schönste Nebensache
der Welt. Die einen meinen, es ist Fußball, die anderen meinen, es ist Sex, aber.
Genau. Jetzt ist, und weil es halt so eine Nebensache in Anführungszeichen ist, was natürlich für viele ganz, ganz wichtig ist für ihr Leben. Und ich ja gerne auch die Frage stelle an meine Interviewgäste, was das denn mit dem Sinn des Lebens zu tun hat. Kannst du da vielleicht noch eine Verbindung herstellen zwischen Sexualität und dem Sinn des Lebens?
Ich glaube, neben natürlich dem schon wichtigen Aspekt der Fruchtbarkeit, also uns gäbe es ja längstens nicht mehr ohne Sex. Mhm. Und das hat für mich sehr wohl einen berechtigten Sinn. Mhm. Ich habe selbst Kinder, meine Kinder haben Kinder, da sind nicht alle ganz einfach schwanger geworden. Und ich kenne auch das kenne ich natürlich auch aus der Beratung, dass Kinder haben nicht eine Selbstverständlichkeit ist und dann auch viel Traurigkeit mit im Spiel, wenn das dann nicht einfach so funktioniert. Also das ist für mich mal schon ein Sinn von Sexualität. Aber ich glaube, ein anderer Sinn von Sexualität ist, ich glaube, den Zugang zu uns selbst vertieft das sehr, als wenn wir nur, sagen wir mal, einen geistigen Zugang oder vielleicht auch einen emotionalen Zugang zu uns selbst haben. Aber ich will mal sagen, der emotionale Zugang zu uns selbst hängt eben doch auch schon sehr stark mit der Sexualität zusammen. Mhm. Also ich, gerade wenn ich so junge Frauen sehe, die so sehr mit ihrem Körper hadern, mit ihrem Selbstwertgefühl hadern, zunehmend sind das auch junge Männer, da sehe ich auch die therapeutische Wirkung, die Auseinandersetzung mit seiner eigenen Sexualität hat, um genau da sich selbst zu finden, den eigenen Körper schön zu finden, also im Sinne von gut bewohnen, was sich gut anfühlt, gibt mir das Gefühl von gut bewohnen. Also ich glaube, wir müssen begreifen, dass wir nicht einen Körper haben, sondern Körper sind. Mhm. Und dazu gehört eben Sexualität, um diese Ganzheitlichkeit überhaupt erleben zu können.
Wow. Vielen, vielen Dank, liebe Veronika, für dieses tolle Interview. Liebe Zuhörer, schaut gern mal rein. Liebeslust, Alltagslust, endlich gleich. Dann haben wir noch eins, ein pädagogisches Buch und eins für Teenager. Ich verlinke die alle in den Shownotes. Schaut euch das unbedingt mal an. Und also es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe diese beiden Bücher, die ich hier habe, echt verschlungen. Guckt auch, und jetzt bei der Vorbereitung habe ich da wieder reingeguckt, habe ich da so, boah, ich glaube, ich muss die nochmal lesen. Also ganz toll. Vielen, vielen Dank für das tolle Interview, Veronika Schmidt.
Gerne, gerne.
Und damit sind wir wieder am Ende des Podcasts. Keine heiße Luft. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Ja, bitte schreibt gerne einen Kommentar auf Spotify, iTunes, wo auch immer ihr diesen Podcast gehört habt. Schreibt uns auch gerne eine E-Mail an info@keineheißeluft.de. Und in den Shownotes findet ihr natürlich die Verlinkung zu den Büchern von Veronika. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal, euer Gastgeber Tobias Ein.